FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Zweikampfverhalten auch in Ordnung beim FC. Auch so ein Punkt, den Timo Schulz nach diesem 1:5 gegen Leipzig moniert hat. FC teilweise einfach zu brav. Aber Achtung, jetzt die Augsburger Tor! Meier von der Strafraumkante, rechts ins Eck. 1:0 Führung für den FCA. Und Kainz, guter Ball in die Tiefe. Jetzt ist es ein 2 gegen 1. Adamian muss querspielen. Das ist Ecke völlig frei. Adamian, jetzt Ecke, Tor! Tor! 1:1! 33. Minute!
Wir brauchen Siege. Ich brauche jetzt hier nicht drum rumreden. Wir brauchen Siege. Wir haben uns auch hier fest vorgenommen, gewinnen zu wollen. Haben das nicht hinbekommen. Aber was wir mitnehmen können, ist, dass wir zurückgekommen sind. Ja, dass wir immer wieder Moral zeigen. Ich glaube, es zieht sich auch über die Saison.
Wir wollten eigentlich nicht mehr unentschieden spielen, aber ich nehme den Punkt dann doch gerne mit nach Köln.
Ja, ist besser als nichts. Aber im Abstiegskampf eben auch nicht so richtig hilfreich. Timo Schulz hat es auf den Punkt gebracht. Wir wollten eigentlich nicht mehr unentschieden spielen. So der feste Vorsatz vor dem Augsburg-Spiel. Nur leider liegen zwischen Wollen und Können immer wieder 90 Minuten, die dem FC auf dem Weg zu dringend benötigten Dreiern im Wege stehen. Auch in Augsburg. Am Ende ein 1:1. Und mit dieser erstmal unerfreulichen Einleitung. Hallo zusammen, hier ist euer Radio Köln FC-Podcast mit mir, Guido Ostrowski. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ja, besondere Grüße an der Stelle mal nach Spanien, Frankreich, Südafrika oder auch Australien, wo es auch treue Hörer gibt. Und erstmal ein großes Sorry, dass ich so spät dran bin mit dieser neuen Folge. Es ist jetzt schon früher Mittwochabend. Das hat zum einen den Grund, dass eine viel frühere Veröffentlichung aus Zeitgründen gar nicht möglich gewesen wäre. Denn am Ostermontag, sonst für mich frühester Podcast-Produktionstag in der Woche, bin ich fremdgegangen. Also rein beruflich. Habe statt Fußball Pferderennen kommentiert. Beim FC-Renntag in Köln-Weidenpesch. Es hat wieder großen Spaß gemacht. War jetzt das dritte Jahr, in dem ich das machen durfte. Aber der noch viel wichtigere Grund für meine Verspätung hier im FC-Podcast ist der nächste Gast, den ich gewinnen konnte. Relativ kurzfristig. Timo Schulz, den ihr gerade ja in der Kurzzusammenfassung vom Augsburg-Spiel schon gehört habt. Wir wollten eigentlich nicht mehr unentschieden spielen. Sag's nochmal. Für heute Mittwochnachmittag hat sich die Gelegenheit ergeben, zusammen mit Timo Schulz über die finale Saisonphase zu sprechen. Was macht jetzt noch Hoffnung? Welche Trümpfe hat der FC noch in der Hand für die verbleibenden Spiele? Ja, und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Und hier also das Interview mit dem FC-Trainer. Ja, Timo Schulz. Bevor es auf den Fußballplatz geht, wie hat es dir Ostermontag auf der Galopprennbahn gefallen in Weidenpesch beim FC-Renntag?
War eine tolle Veranstaltung. Ich war das erste Mal wirklich bei einem Pferderennen. Ansonsten war ich gerne mal auf dem Derby, also Springreiten in Hamburg. Pferderennen das erste Mal, habe auch gewettet, habe allerdings den Kardinalfehler begangen, wo mich ganz viele Menschen auch im Vorfeld gewarnt haben. Ich habe auf Eckhard Saurin gehört und habe seine Tipps angenommen. 1:1 auf dem Wettschein umgesetzt und dementsprechend dreimal verloren. Meine Tochter hingegen hat einfach nur geguckt, welches Pferd ihr am besten gefällt und hat direkt auf den Sieger getippt.
Und um da direkt den Übergang jetzt zu finden, wenn du nicht Trainer des 1. FC Köln wärst, würdest du dann noch auf den Klassenerhalt des FC setzen?
Ja.
Und viel setzen? Und wenn, warum?
Also ich bin grundsätzlich keiner, der wettet. Also ist mir ganz schon immer fern gewesen, irgendwie Glücksspiel, Wetten, sonst was. Ich mache eher lieber so Quiz und wenn ich jetzt mir natürlich aus der Ferne unbeteiligt die Tabelle anschauen würde, dann wäre es augenscheinlich, dass wir in einer sehr prekären Situation sind. Aber wenn man die Situation sich im Näheren betrachtet, aus Detail schaut, sich das Restprogramm anguckt, sieht auch, wie die Mannschaft sich präsentiert, dann ist es absolut realistisch, dass wir mindestens über den ersten Strich kommen und damit die Klasse halten können.
Dafür müsste aber dieses berühmte Eichhörnchen, das Pünktchen für Pünktchen, also im Sinne von Nüsschen für Nüsschen, zusammensammelt, ja, mal abgelöst werden, ne? Von einem echten Geißbock, der quasi seine Konkurrenten mit den Hörnern wegstößt. Ja, wie kann das endlich gelingen? Ja, das ist die große Frage. Ne?
Unfassbar, auf dem Punkt mit einer Bildergeschichte zusammengefasst. Also werden am Wochenende den Geißbock mal an die Hand nehmen oder vielleicht bringe ich ihm irgendwas Leckeres zu essen mit. Wir haben es vielleicht auch einfach zu oft erwähnt in der ersten Phase bis zur Länderspielpause, dass wir Punkt für Punkt mitnehmen wollen. Letztendlich ist uns das gelungen. Wir haben in vielen Spielen auch wirklich ordentliche Leistungen gebracht. Jetzt ist Crunch-Time, jetzt wissen wir, dass es bis zum Saisonende immer weniger Spiele werden. Wir brauchen Punkte, wir brauchen Siege und dementsprechend werden wir die Spiele auch angehen und ja, da liegt es auch an mir als Trainer, den Jungs das Vertrauen mitzugeben, den Matchplan dementsprechend auch aufzustellen und ja, spätestens dann auch im Spiel einfach offensiver reagieren, offensiver aufstellen, einstellen, wechseln, wenn es darum geht, ja, voll auf Sieg zu spielen.
In Augsburg 1-1, um da nochmal kurz zurückzublicken, fünfte Remis in Folge, auswärts, ist ja eigentlich keine schlechte Bilanz, aber du hast es angesprochen, jetzt ist Crunch-Time, jetzt helfen eigentlich nur Siege weiter. Kannst du diesem Punkt trotzdem jetzt mit ein paar Tagen Abstand auch was Positives abgewinnen oder ist doch der Ärger groß, dass der Dreier verfehlt worden ist?
Ach ja, man schaut das Spiel dann ja am nächsten Tag ohne Emotionen analytisch an und da muss man schon sagen, dass Augsburg klare Feldvorteile hatte, auch ein Gros sich ja bei uns im Strafraum, um den Strafraum abgespielt hat. Trotzdem haben wir 6-7 riesige Umschaltsituationen, wo wir es einfach nicht schaffen, klar zu Ende zu spielen, um dann eben eine 100%ige Torchance zu haben. Und ja, man kann immer sagen, Glas ist halb voll, Glas ist halb leer. Wir sind jetzt auswärts noch ungeschlagen, das wär quasi das Glas halb voll, oder wir haben auswärts noch keinen Sieg geholt, das ist das Glas halb leer. Das kann sich jetzt gerade jeder so aussuchen, wie er das gerne haben möchte. Wir können es darauf reduzieren, dass wir brauchen Dreier und die brauchen wir auswärts.
Du hast es angesprochen, die Möglichkeiten waren ja durchaus da, haben wir auch bei dem 1-1 gesehen, da hat es der FC mal so ausgespielt, wie man es ja besser kaum ausspielen kann, weil Augsburg ja immer sehr hoch aufgerückt ist und dahinter war dann viel Wiese. Woran lag das? Ist das dann doch immer noch sehr, sehr viel Kopfsache, dass die Jungs dann die falschen Entscheidungen treffen, die Bälle nicht sauber spielen?
Ja,
in diesen Umschaltaktionen?
Es ist so eine Melange an negativen Dingen, die dann häufig zusammenkommt. Also manchmal triffst du einfach eine schlechte Entscheidung. Klar, da spielt dann auch Selbstvertrauen eine große Rolle. Manchmal triffst du die richtige Entscheidung, führst sie aber schlecht aus. Dann gibt es ab und zu auch nochmal einen Gegner, der dann noch was dagegen hat, wo der Torwart den Ball hält oder der Abwehrspieler doch nochmal irgendwie einen Fuß dazwischen kriegt. Also wir werden das nicht geschenkt bekommen, dass uns die Bälle jetzt auf einmal auf die Füße fallen und reihenweise unter Kante Latte reingehen. Wir müssen uns das erarbeiten unter der Woche im Training, da sind wir dran, erarbeiten aber auch in den Spielen, indem wir einfach immer weiter mutig bleiben. Und das ist uns in Augsburg in der zweiten Halbzeit, gerade so Mitte der zweiten Halbzeit, ist uns das abhanden gekommen. Da haben wir dann wirklich nur noch reagiert, waren kaum dabei, selbst mal Ballbesitz zu haben, selbst mutig nach vorne zu spielen. Dementsprechend wurde der Druck da auch immer größer. Ich sag mal, spätestens dann mit der Einwechslung von Luca Waldschmidt hat sich das dann ein bisschen geändert, weil er es einfach auch mal geschafft hat, den Ball zu halten, die Seite zu wechseln, aus dem Druck rauszukommen. Da hatten wir dann nochmal 3-4 wirklich gute, vielversprechende Angriffe, auch mit 2 Abschlüssen. Ja, aber momentan reicht es einfach noch nicht für einen Sieg, zumindest nicht auswärts in Augsburg. Und dementsprechend müssen wir dranbleiben und weiter Gas geben.
Luca Waldschmidt, ist das so ein Faktor, der dir ja nochmal ganz neue Optionen jetzt gibt? In Augsburg hat es jetzt für gut 10 Minuten gereicht. Du hast auch gesagt, eigentlich vernunftsmäßig keine gute Entscheidung, den Jungen in den Kader schon zu holen nach so langer Verletzungspause, aber es ist nun mal eine spezielle Situation jetzt.
Ja, also wir haben keine Zeit mehr auf irgendwas oder irgendjemanden zu warten. Auch Davy ist nach einer langen Verletzungspause relativ schnell wieder zurückgekommen, auch direkt als Startelfspieler auf dem Platz. Bei Luca wird's ähnlich sein. Also Luca hat über 10 Wochen nicht gespielt, hat irgendwie 3 volle Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und trotzdem, und das sieht man dann natürlich auch in jeder Aktion, ist er für uns ein extrem wertvoller Spieler. Mit seiner Leichtigkeit, mit seiner Ballgewandtheit, mit seinen Haken, den Lösungen, die er in der Offensive hat, im 1-gegen-1 immer wieder Bälle durchzustecken, selbst zum Abschluss zu kommen, kann er für uns ein Spieler sein, der den Unterschied ausmacht. Und trotzdem auch jetzt in den nächsten Wochen wird's wichtig sein, da vernünftig ranzugehen, nicht zu überpacen, trotzdem immer wieder dafür zu sorgen, dass er dann auch eine gewisse Fitness sich holen kann im Training und in den Spielen. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, dass Luca fit bleibt bis zum Ende der Saison und uns noch das ein oder andere Tor schießt und vorbereitet. Dafür haben wir ihn dann auf dem Platz.
Ja, und wie wichtig ist ein Luca Waldschmidt von der Persönlichkeit auf dem Platz und auch ein Davy Selke, der jetzt zurückgekehrt ist, gerade in so einer extrem schwierigen Situation in dieser Crunch-Time?
Ja, ist eigentlich, an den beiden ist es sehr gut festzumachen, wenn man von dem Wort Persönlichkeit oder auch immer dieses Mentalität und Jungs müssen doch jetzt Gras fressen und
das Ganze,
genau.
Häuptlinge.
Wie unterschiedlich das sein kann. Also Davy ist natürlich extrem nach außen und wedelt mit den Armen und meckert mit sich, meckert mit dem Schiri, mit den Mitspielern, mit den Gegenspielern, heizt das Publikum nochmal an und ist irgendwie gefühlt omnipräsent. Da hast du manchmal ja, denkst du, den gibt's dreimal auf dem Platz und er nervt alle. Wahrscheinlich nervt er sogar sich selbst manchmal. Und das ist auch gut so, weil dann ist Leben in der Bude. Luca ist genauso ein Führungsspieler. Er ist nur viel ruhiger, viel mehr bei sich und ist jemand, der einfach jeden Ball haben will. Der Verantwortung übernimmt in dem Maße, dass er sagt, gib mir den Ball, ich mach das schon. Ich habe eine Lösung, ihr könnt mich auch unter Druck anspielen. Selbst wenn ich einen Fehler mache, bin ich in der nächsten Aktion wieder da. Und das ist genauso wichtig. Und deswegen spricht man ja auch immer von einer Mannschaft, von einer gut funktionierenden Mannschaft. Also nur mit den Lautsprechern, nur mit den Leuten, die sehr extrovertiert sind, kannst du nichts holen. Aber mit den ganzen, die vielleicht dann eher ruhig sind, die Ruhe brauchen, die Struktur und Klarheit brauchen, dann eben auch nicht. Und da ja, sind das zwei extreme Elemente, die wir haben. Und ich meine, die beiden spielen seit Jahren in der Bundesliga. Ich meine, beide schon, ich würde behaupten, ein paar hundert Bundesligaspiele oder Spiele auf dem Niveau. Luca war ja sogar auch schon im Ausland. Und dass wir das so nicht ersetzen können in der Form, das kann man auch alleine schon auf dem Papier ablesen.
Was die anderen Spieler betrifft, wünschst du dir da manchmal noch ein bisschen mehr Feuer im Sinne von einfach noch ein bisschen lauter sein auf dem Platz, mehr miteinander reden? Ja, auch von der Körpersprache vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne zu gehen, oder?
Ich denke schon, dass wir einige Spieler im Kader haben, die das immer mehr schaffen, die immer mehr auch in diese Rolle reinwachsen. Ich denke mal jetzt an Jeff Chabot und Timo Hübers, die hinten wirklich jetzt auch speziell in Augsburg absolut Fels in der Brandung waren. Marvin Schwebe, der da in dem Bereich sehr viel Verantwortung übernimmt, auch hier im Training immer einer der lautstärksten ist. Und bei all dem darf man nicht vergessen, dass wir eben auch viele sehr, sehr junge Spieler im Kader haben. Und wir haben nun mal bisher keine besonders erfolgreiche Saison gespielt. Ich denke mal, mit einigen Siegen im Gepäck, mit mehr Erfolgserlebnissen fällt das natürlich dann auch leichter, in solche Rollen reinzuwachsen. Und ja, da müssen wir gemeinsam durch diese schwere Phase. Und jeder muss das einbringen, was die Mannschaft weiterbringt. Und der eine schreit dann vielleicht ein bisschen mehr rum, der andere haut dann auch mal dem Gegner mehr auf die Socken. Und ein Dritter wiederum ist dann mehr bei sich und versucht das für uns fußballerisch-spielerisch zu lösen.
Ja, und wichtig ist es, wir sind ja hier beim Radio, immer auf Sendung zu sein. Ja. Das hast du auch oft angesprochen, auch nach den Spielen, dass da manchmal doch immer wieder sich Phasen einschleichen, wo die Jungs dann eben nicht bei 100% oder auf Sendung sind. Jetzt gab es heute beim Vormittagstraining mal eine klare Ansprache. Also so laut habe ich dich zumindest hier noch nicht erlebt. Ist das einfach manchmal dann auch notwendig, dann nochmal so einen kleinen Fußtritt den Jungs mitzugeben? Oder war das jetzt einfach der Situation geschuldet?
Wie sagt man immer so schön, Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, ja.
Ich bin schon der Überzeugung, dass man mit konstruktiver Kritik, die auch inhaltlich vorgetragen ist, auf Dauer weiterkommt. Auf dem Platz hat man manchmal nicht 2 Minuten zu diskutieren. Manchmal hat man nicht 2 Sekunden zum Nachdenken. Und das sind Situationen, die mich persönlich am meisten ärgern, wenn der Gegner einen Freistoß schnell ausführt und wir nicht da sind. Also ich kann von keinem Spieler erwarten, dass er 8 Spieler am Stück austribbelt und den Ball aus 20 Metern in den Knick haut. So, das werden nicht alle schaffen, bin ich mir schon bewusst. Aber ich kann von allen erwarten, dass sie fokussiert beim Training sind, das sind ja meistens 90 Minuten, maximal 2 Stunden, und dass sie einfach komplett, kommen wir wieder zum Radio zurück, auf Sendung sind während eines Bundesligaspiels. Und das fängt für mich schon mit dem Aufwärmen an. Und auch solche Sachen kann man trainieren. Man kann trainieren, konzentriert zu sein, man kann trainieren, fokussiert zu sein. Und da sind wir dran. Da haben wir Luft nach oben. Da haben wir aber auch schon viele, viele Schritte gemacht. Und wir haben auch viele Spieler im Kader, die diese Cleverness von sich aus, von Natur aus mitbringen.
Inwieweit wird vielleicht jetzt sogar dann auch verstärkt der Sportpsychologe eingebunden? Du hast, glaube ich, mal bei einer PK gesagt, du bist schon ein großer Freund davon. Allerdings eigentlich nicht erst, wenn man in der Krise steckt, sondern man muss das kontinuierlich durchziehen.
Ja, ich glaube, das ist das A und O bei dieser Thematik, dass du das von vornherein auch in der Saisonvorbereitung für alle extrem transparent dazu nimmst und dass du nicht an Themen arbeitest, die mit einer negativen Thematik belastet sind, sondern am Ende ist eigentlich so ein Sportpsychologe dafür da, leistungsoptimierend zu arbeiten. den Jungs Entwicklungsfelder zu zeigen, ihre Stärken noch weiter rauszuarbeiten, sie in der Persönlichkeit vorwärts zu bringen, ihnen vielleicht natürlich auch ein paar Ankerpunkte zu geben, in den Momenten, wo es ihnen schwerfällt, optimale Leistung zu bringen, nach Gegentoren zum Beispiel ganz konkret, oder eben wenn man mal in einer Formkrise ist, auch junge Spieler vielleicht noch mehr ranzunehmen, was es bedeutet, überhaupt professionell zu sein, in der Vor- und in der Nachbereitung. Und ich bleibe dabei. Also im Fußball wird vieles wirklich über die Maßen trainiert. Technik, Taktik, hat jeder Trainer seinen Plan. Ist er gut, ist er schlecht? Da kann man drüber diskutieren. Ich sag mal, mittlerweile auch im athletischen Bereich hat jeder Verein 2, 3 Trainer, noch einen Reha-Trainer. Das muss auch so sein. Ich glaube, wenn man in die amerikanischen Sportarten guckt, da hat mittlerweile fast jeder Spieler hat auch einen Trainer. Da wird sehr, sehr individuell gearbeitet. Das Einzige, was nicht trainiert wird, ist der Kopf. Warum ist das so? Also ich glaube, dass man sich da einen riesen Vorteil holen kann. Aber es muss eben dann auch ein Plan dahinter stecken. Es muss wirklich über Wochen, Monate muss das angegangen werden. Die Spieler müssen dafür offen sein. Ansonsten macht das natürlich keinen Sinn. Und das wird man nicht schaffen in einer Phase, wo es einem sportlich nicht gut geht. Das ist vollkommen klar.
Ja. Ist Moritz Anderten denn jetzt etwas verstärkt eingebunden? Oder?
Also seitdem ich hier bin, ist Moritz pro Woche 3-4 Mal da. War er, glaube ich, vorher auch. Wir arbeiten konstruktiv miteinander, er mit den Jungs, ich aber auch mit Moritz, diverse Themen schon angestoßen. Ja, letztendlich, wie ich schon gesagt habe, darf auch nie der Eindruck entstehen, dass Moritz irgendwo so ein Trainerflüsterer ist, sondern er ist für alle da.
Ja.
Auch ich hole mir manchmal Rat bei ihm. Und es darf schon gar nicht der Eindruck entstehen, wir sitzen zwar, das können die Leute nicht sehen, auf zwei roten Sofas, aber dass er irgendwie dafür da ist, dass sich die Jungs aufs Sofa legen und ihm von ihren Problemen erzählen. Und er die dann löst, das kann er nicht. Das ist auch nicht seine Aufgabe.
Ja. Der Blick auf die Tabelle hat sich im Grunde nicht verändert durch den 27. Spieltag. Alle haben unentschieden gespielt, also Abstand ist gleich geblieben. Ein Zähler hinter Mainz, 7 hinter Bochum. Jetzt kommt Bochum am kommenden Wochenende ins Rhein-Energie-Stadion. Ja, mehr Endspielcharakter geht eigentlich jetzt gar nicht, ne, für dieses Spiel.
Ja,
oder wie?
Da habe ich doch glatt mal die Möglichkeit, im Podcast zu widersprechen.
Ja,
also ein Endspiel ist dann, wenn Feierabend ist.
Ja.
Und dementsprechend, wir haben danach ja noch ein paar Spiele, oder? Also ich habe jetzt heute noch kein Kicker gelesen, ob die Saison jetzt tatsächlich schon nach dem Bochum-Spiel abbrechen, aber es ist kein Endspiel.
Ja.
Aber natürlich, da müssen wir auch nicht drum herum reden, ist das für uns ein eminent wichtiges Spiel. Wenn wir es schaffen, die 3 Punkte hier zu behalten, dann haben wir A, 3 Punkte mehr auf dem Konto, was für uns mit Abstand das Wichtigste ist, und B, aber auch den Abstand auf Bochum so dermaßen verkürzt, dass sie wieder in Sichtweite sind. Und klar, das wären 2 Riesenziele, die wir mit einem Spiel erreichen könnten, und dementsprechend gehen wir auch die Trainingswoche an.
Ja, also hast natürlich völlig recht, vorbei ist danach nichts,
ja.
Aber wenn man es darauf runterbricht, zu sagen, wenn man Bochum nochmal ranziehen will, dann ist es schon im Grunde ein Endspiel. Also wenn das Spiel nicht gewonnen wird gegen Bochum und es bleibt bei 7 oder schlimmstenfalls es sind dann 10 Punkte Rückstand bei noch 6 Spielen, das ist dann doch, glaube ich, relativ unrealistisch. Ne?
Ja, also wir müssen natürlich auch gucken, was ist unser Restprogramm. Könnte ich davon ausgehen, dass die Konkurrenten jedes Spiel verlieren bis zum Saisonende. Aber klar, ich habe jetzt schon das Dollste erlebt in all meinen Jahren als Spieler und als Trainer. Gerade, ich sag mal, Spieltag 31 bis 34, da wo einige Mannschaften vielleicht schon gerettet sind und dann vielleicht befreit aufspielen oder eben dann noch das ein oder andere Spiel nicht mehr so in der vollen Kapelle angehen. Also wir müssen zusehen, dass wir unsere Punkte holen. Wir wissen, dass wir die Riesenmöglichkeit haben, im Saisonendspurt gegen direkte Konkurrenten mit einigen Heimspielen genügend Punkte zu holen, um mindestens über den ersten Strich zu kommen. Und das haben wir alles selbst in der Hand.
Was macht dich konkret zuversichtlich für Samstag, dass er endlich den Bock umstößt?
Ja, wir wollten doch jetzt erstmal das Eichhörnchen das wollten wir doch erstmal verjagen, oder? Bevor wir den Bock umstoßen. Das machen wir besser nicht. Ja, ich sehe, wie die Jungs arbeiten und wir sind einfach mal dran. Wir müssen, habe ich schon gesagt, unser Mindset ändern. Wir müssen in das Spiel reingehen, von vornherein Druck aufbauen, uns Chancen erspielen, Tore schießen. Einfach ja mit einer Portion Freude auch und einer gewissen Klarheit das Spiel bestreiten, dass wir dem Bochum mal von vornherein zeigen, wir haben Heimspiel, wir wollen dominant auftreten, wir wollen und müssen die 3 Punkte hier behalten. Und das auf der einen Seite ein Stück weit erzwingen, in der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir den Gegner bespielen. Auf der anderen Seite aber auch diesen Schuss Lockerheit nicht verlieren, weil das Schlimmste, was einem passieren kann vor so einem wichtigen Spiel, wenn man, muss unbedingt gewinnen, ist natürlich, wenn man verkrampft, weil das dann natürlich sich auch sehr negativ aufs Spiel auswirken kann.
Ja, und du sagst es, es ist ein Heimspiel, es ist euer Stadion, das Rennenergiestadion, 50.000 und die Fans, das haben sie ja jetzt die ganzen Monate gezeigt, die stehen komplett hinter der Mannschaft, vor allem die Südkurve, das muss doch Energie geben, das darf doch eigentlich nicht hemmen, oder?
Ja, deswegen heißt das ja auch rein Energiestadion. Ja. Nein, die Fans sind für uns ein riesen Faustpfand, das haben wir auch von Anfang an betont und ich glaube auch, dass die ein ganz feines Gespür dafür haben, dass diese Mannschaft wirklich jedes Spiel am Anschlag war. Also ob es dann auch Leverkusen oder Leipzig waren, die Jungs haben gemacht, haben getan, haben sich in alles reingeworfen, sind aus verschiedensten Gründen dann teilweise nicht auf die Ergebnisse gekommen und trotzdem ist das keine Einbahnstraße. Wir müssen auch mal was zurückgeben. Die Jungs in der Kurve, die lechzen nach dem Sieg, das ganze Stadion möchte das Trömmelchen hören und wir brauchen die Fans, wir brauchen das Stadion, wir brauchen die ganze Stadt, wenn wir am Ende unser großes Ziel erreichen wollen. Und wenn wir das schaffen, dass wir eine Einheit bleiben, dass wir zusammenbleiben, dann bin ich riesig zuversichtlich, dass das am Ende vielleicht sogar auch das Zünglein an der Waage sein kann, um genau diese ein, zwei Punkte mehr auf dem Konto zu haben als unsere direkten Konkurrenten.
Dann würde ich noch gerne bei allen sportlichen Schwierigkeiten, mit denen du natürlich auch zu kämpfen hast, einfach gerne mal nachfragen, wie wohl fühlst du dich jetzt eigentlich mittlerweile nach 4 Monaten in Köln beim FC, aber eben auch in der Stadt?
Ja, ich selber wohne im belgischen Viertel, habe es da wirklich gut getroffen. Genieße dann die wenige Freizeit, die ich habe, indem ich einfach mal da durch die Gegend schlender, ja, die Leute beobachte, so ein bisschen dann auch gerade in der Karnevalzeit so die kölsche Lebensfreude mitnehmen durfte. Bei allem, dass ich natürlich zu 80-90% hier am Geißbockheim quasi gefesselt bin in der Arbeit mit unserer Situation, dass da nicht so viel Freizeit bleibt. Also der einzige Ausgleich, den ich habe, dass ich gehe gerne 1-2 Mal die Woche Padel spielen. Da habe ich eine Runde gefunden, die mich aufgenommen haben, wo ich mich sehr wohl fühle. Mhm. Ansonsten bin ich von morgens bis spätnachmittags oder abends hier am Geißbockheim, beschäftige mich mit den Jungs, mit dem Training, mit dem kommenden Gegner, mit den vergangenen Spielen. Ja, versuche Lösungen für die Situation zu finden, bin aber hier im Verein, im Trainerteam wirklich überragend aufgenommen worden in einer tollen Stadt. Ich freue mich schon, wenn das erste Mal die Sonne rauskommt, ich vielleicht auch mal den Rhein sehe. Den habe ich bis jetzt wirklich noch gar nicht gesehen, bin ich glaube ich irgendwie 2-mal oder 3-mal drüber gefahren. Dass, naja, wenn die Lage sich etwas entspannt, dass ich dann natürlich auch die Stadt noch mehr genießen kann.
Lieblingscafé, Restaurant schon gefunden?
Ja, Café ganz klar bei mir um die Ecke, das Highland. Ja. Wirklich ist für mich dann immer so die Auszeit am Tag, die ich mir nehme, entweder morgens um 8:30, 9 oder nachmittags, wenn ich dann wiederkomme, 5, 6 Uhr. Und ja, Essen, ich bin jetzt nicht so der Il Gusto-Typ, also ich brauche da nicht irgendwie was Hochtrabendes. Da gibt es ja jeden Tag für alle Geschmäcker gibt's was. Jetzt gestern war ich im Ito, das hat mir sehr gut gefallen. Gibt auch einen tollen Gyros-Laden bei mir um die Ecke. Also ja, wie gesagt, gehe auch mal mit dem Trainerteam was essen. Die haben dann nochmal den einen oder anderen Geheimtipp vielleicht, das Tanica, ja, keine Ahnung, so all die Läden.
Wie vereinbarst du es mit der Family? Wie oft kommen die mal nach Köln rüber? Ich glaube, Tochter war auch jetzt Ostermontag an der Rennbahn mit dabei. Der Sohn habe ich, glaube ich, auch hier am Geißbockheim letztens kurz sehen können.
Ja, genau. Ja? Also es ist eigentlich so, dass die mich hier besuchen. Ja. Ich war bis jetzt in all der Zeit einmal in Hamburg. Ja. Meine Frau kommt wöchentlich oder alle 2 Wochen. Mhm. Die Kinder freuen sich auch immer, wenn sie sich mal einen Zug setzen können. Paul war jetzt in seinen Ferien da und Hanna war jetzt zum Renntag hier, die Älteste. Ist auch die einzige, die mal eine Wette gewonnen hat. die sind gerne hier und freuen sich. Ich habe es bis jetzt nur einmal geschafft nach Hamburg und das wird wahrscheinlich auch bis zum Saisonende so bleiben. Wenn ich mal einen freien Tag habe, dann bin ich meistens trotzdem noch einen halben Tag hier und den anderen halben Tag will ich dann nochmal meine Ruhe haben, will einfach mal irgendwo abschalten und nicht noch irgendwie 8 Stunden im Auto sitzen.
Ja. Wenn du ein Zwischenfazit ziehen müsstest, wie kompatibel ist die ostfriesische mit der kölschen Mentalität? Oder würdest du dich gar nicht als typischen Ostfriesen bezeichnen? Ei,
ja, ich bin ja schon lange raus aus Ostfriesland. Also wenn ich jetzt den Ostfriesen an sich nehmen müsste, dann ist es schon ein krasses Gegenteil von dem, was hier so der Kölsche gerade im Karneval, wie er sich verhält. Also die Ostfriesen, das wird nicht nur so gesagt, sondern es sind sehr ruhige, sehr gelassene, sehr zurückhaltende und ja, störrische Menschen, die ein riesiges Herz haben und auch einen sehr trockenen Humor, aber schon eher bei sich sind in all ihrer Ruhe und ihrer Gelassenheit. Während der Kölner an sich, glaube ich, mit seiner Lebensfreude und seiner offenen Art erstmal jeden direkt Bützchen heißt es, ne? Bützchen und ja. Alles. So, das wäre jetzt dem Ostfriesen an sich schon sehr fremd, ja.
Ja, und den Karneval hast du ja auch schon erlebt.
Ja.
Und ich hoffe, einiges Positives rausziehen können.
Ja, war eine super, super Erfahrung für mich, also sowohl die FC-Sitzung als auch der Umzug. Ich hoffe wirklich, dass ich das nächstes Jahr alles noch viel intensiver mitnehmen kann, vielleicht auch die eine oder andere Sitzung mal nebendran besuchen kann. Dieses Jahr war es einfach so, es war meine Anfangszeit hier. Gefühlt hatte ich jeden Tag 12 Stunden zu tun und ich hatte keinen Kopf für Karneval. Und wir mussten trainieren, wir mussten spielen. Die Ansetzungen waren auch nicht optimal, muss man auch mal klar sagen, mit dem Freitagsspiel gegen Bremen. Dementsprechend bin ich da eigentlich, lief das für mich so, nur so nebenher. Und das würde ich gerne nächstes Jahr schon mal anders erleben, ja.
Was mich zur Schlussfrage bringt, Ende Mai wird klar sein, ob der FC die Liga hält oder nicht. Dann sind spätestens auch die Relegationsspiele vorbei. Wird davon auch abhängen, ob Timo Schulz beim FC bleibt oder gehen muss? Oder wie sind da die Gedanken?
Ganz ehrlich, ja. Ich weiß, es hört sich jetzt doof an, aber habe ich mir noch gar keine Gedanken zugemacht, weil ich bin wirklich im Hier und Jetzt. Ich bin dabei, mich auf VfL Bochum vorzubereiten. Damit habe ich so viel zu tun. Und wenn ich eins gelernt habe jetzt in den letzten, ich sag mal, knapp 25 Jahren Profifußball, du kannst als Spieler nicht, als Verein nicht und schon gar nicht als Trainer, als letztes als Trainer, irgendetwas planen. Und wir sind dabei, dass wir zweigleisig hier in die Zukunft schauen. Wir sind dabei, dass wir natürlich professionell alle Szenarien durchgehen, aber wir sind eben auch und ich zuallererst zu 100% davon überzeugt, dass wir in der Liga bleiben. Und das ist für mich das alles Entscheidende. Und dann bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr hier alle ganz toll zusammen Karneval feiern. Das wäre doch mein Ziel, oder? Das kann ich ausgeben.
Ja. Das ist ein guter Gedanke zum Schluss. In diesem Sinne viel Erfolg für das Heimspiel gegen Bochum, das dann hoffentlich ganz im Sinne des Geistbocks und nicht im Sinne des Eichhörnchens stehen wird.
Ja, genau so machen wir es.
So, und ihr könnt selbstverständlich live dabei sein. Wie gewohnt mit dem Radio Köln FC Radio. Hier kommt die persönliche Einladung. Seid dabei. 15:30 Samstag wird angepfiffen. Erster FC Köln gegen den VfL Bochum. Dann klappt's hoffentlich endlich mit dem so dringend benötigten Dreier. Ich kommentiere wie gewohnt die kompletten 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit, bis es durch ist, bis die 3 Punkte im Sack sind. In Ausschnitten seid ihr live dabei im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder zu mir raus ins Stadion. Ja, und bis dahin sammeln wir nochmal alle Energie, die wir kriegen können. Und dann wird das schon schief gehen, oder? Bis dahin, Madetjot.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.